erzähl mal eine Geschichte.
Dies ist der Unterfreunden Adventskalender-Podcast.
Jeden Tag ein neuer Mensch aus dem Freundekosmos, jeden Tag eine neue Geschichte.
Geschichten zu Aufbruch, Zweifel, Hoffnung und Ankommen.
Viel Freude beim Hören.
Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Adventskalender-Podcast-Folge. Und heute sitzt bei mir im Keller Raffaela. Hallo Raffaela.
Hallo Tim.
Das ist echt schön, dass du da bist. Und Raffaela, du arbeitest in der Notfallpädagogik. Ich schätze mal, einige HörerInnen kennen die gar nicht so gut. Würdest du gerade einmal erzählen, was machst du da und was macht ihr überhaupt in der Notfallpädagogik?
Ja, sehr gerne. Genau richtig, ich bin in der Notfallpädagogik und das jetzt auch seit geschlagenen 9 Jahren.
Wow.
Die Notfallpädagogik ist tatsächlich ja ein sehr kleiner Bereich bei uns, bei den Freunden. Und auch der jüngste, 2006, beginnt so die Entstehungsgeschichte der Notfallpädagogik. Und entstanden ist die Notfallpädagogik tatsächlich aus Erfahrungen, die Waldorfpädagogen, Pädagoginnen gemacht haben im Libanon, als sie dort über Zufälle und Umwege gelandet sind während des Krieges. Und sie haben sich gefragt, im Anbetracht der vielen starren Blicke von Kindern, verlorenen Blicke, der Not, die sie gesehen haben, haben sie sich gefragt, was können wir eigentlich tun, beziehungsweise wir können doch was tun. Wir haben doch in der Waldorfpädagogik so viele Dinge an der Hand, an Methoden, mit denen wir arbeiten, an den Blick auf den Menschen, die Entwicklung des Kindes. Wir müssten doch was tun können für Menschen, für Kinder vor allem, die Traumata erlebt haben. Und so hat sich das entwickelt. Und die Notfallpädagogik arbeitet seitdem tatsächlich in Kriegs- und Krisengebieten weltweit mit Kindern nach traumatischen Erlebnissen. Genau.
Und du hast heute eine Geschichte mitgebracht aus einem dieser Einsätze, wenn ich es richtig verstanden habe, also aus deiner Arbeit. Und ich bin schon sehr neugierig, sie zu hören.
Genau. Deine Anfrage, Tim, die hat mich erreicht, während oder kurz vorher, ich kann es nicht mehr so genau sagen, der Reise in den Nordirak, in die kurdischen Gebiete im Nordirak. Und es ist jetzt 10 Jahre her, über 10 Jahre, dass dort die IS-Milizen eingefallen sind und vor allem an den Jesiden und Jesidinnen einen Völkermord begangen haben, in der Absicht, den Islamischen Staat dort zu errichten. Und es ist auch gut 10 Jahre her, dass das erste Mal ein notfallpädagogisches Team dorthin gereist ist, um mit den Kindern zu arbeiten, die eben in die Flucht geschlagen worden sind mit ihren Familien oder wir können auch sagen, die Flucht geschafft haben und dort in die nordirakische Region Dohuk geflohen sind. Und als ich vor 9 Jahren angefangen habe zu arbeiten, mein erster Einsatz, der hat mich nach Lesbos geführt. Wir wollten dort arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, das war kaum möglich, weil wir tatsächlich einfach viel am Strand waren und dort die Boote empfangen haben von Menschen, die übers Mittelmeer geflüchtet sind. Und kurz später war der zweite Einsatz für mich und im Herzen ist es fast der erste Einsatz. Damit hat meine notfallpädagogische Arbeit für mich so, ich sag mal so biografisch begonnen, war dann eben eine Reise in diese nordirakische Region, wo dann schon Kollegen und Kolleginnen bereits gearbeitet haben mit Menschen, mit Kindern vor allem. Und die Arbeit hat sich da, als ich da war, waren wir bereits in Flüchtlingslagern. Die wurden da einfach innerhalb kürzester Zeit errichtet. Und die Arbeit, es war dann ja schon 1 Jahr nach der Flucht, es wurden so die ersten Schulen aufgebaut und eine Kollegin von mir, die war dauerhaft vor Ort und hat wirklich versucht, hat an den Schulen ein notfallpädagogisches Angebot aufgebaut. Und deine Anfrage eben nach Geschichten hat mich erreicht, als ich genau in dieser Region wieder auf Reise war. Und was mich so wach gemacht hat, du hast gefragt nach berührenden Geschichten, war einfach, dass ich gedacht habe, ja, das berührt mich. Mich berührt es, dass ich da nach 9 Jahren wieder hinfahre und diese Lager zum Teil überwiegend noch genauso aussehen wie vor 9 Jahren. Und natürlich sind es nicht mehr die gleichen Kinder, mit denen wir arbeiten, weil wir arbeiten, und beziehungsweise die Partner, die Menschen vor Ort, die mit den Kindern arbeiten, die arbeiten mit Kindern, die in diesen Lagern geboren sind und aufgewachsen sind. Aber diese Menschen, das sind Menschen, die vor 9 Jahren auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir können ein bisschen Englisch, wir können ein bisschen Deutsch, können wir euch unterstützen bei der Übersetzung, ich habe ein Auto, kann ich für euch fahren, kann ich irgendwie mithelfen? Und da ist echt eine ganze Handvoll Menschen, die dabei geblieben sind, die vom Übersetzer dann zum Pädagogen geworden sind, die in die Arbeit eingestiegen sind, die gesagt haben, sie wollen die Arbeit selber machen. Und wir haben dann über viele Jahre die Menschen fortgebildet in der Notfall- und traumapädagogischen Arbeit und sie unterstützt, finanziell unterstützt. Und sie bauen jetzt eben ihre eigenen Kindergärten auf, in den Lagern oder in der Region, wo die Menschen, in der Herkunftsregion der Jesiden, Jesidinnen, wo eben einige versuchen, wieder Fuß zu fassen und zurückkehren. Und dann stehe ich da in den Lagern und dann stehen Menschen vor mir, die habe ich vor 9 Jahren getroffen. Und die haben, also ich erinnere mich so eine Begegnung jetzt eben vor 2 Wochen, Amin, ich sag mal seinen Namen. Ich weiß, dass er zwischendurch die Flucht nach Deutschland versucht hat. Und weil er sagte, er will nicht, dass seine Kinder im Lager aufwachsen. Und er hat es bis zum Mittelmeer geschafft und ist wieder umgedreht. Mhm. Wieder zurück ins Lager. Und dann steht er da und sagt, ich baue jetzt hier den Kindergarten auf. Ich will weiterarbeiten mit dem, was ihr angefangen habt. Und wir machen da gar nicht mehr viel in der Region, weil die Menschen das selber machen. Wir unterstützen die finanziell, so gut es geht, kommen da immer wieder an unsere Grenzen. Das ist die eine Geschichte der Amin. Die andere Geschichte ist, dass Mr. Hamid auch einer ist, der von der ersten Stunde dabei war. Der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ich kann Englisch, ich kann ein bisschen Englisch, kann ich übersetzen. Er heißt Hamid. Und wir haben gesagt, es ist Mr. Hamid, weil er immer mit einer gebügelten Hose vor uns stand. Und man stellt sich vor, der wohnt im Zelt und kommt mit einer gebügelten Hose jeden Tag aus dem Zelt oder einer sehr ordentlichen Hose. Und wenn wir dorthin reisen, wir überlegen uns, welche Outdoor-Hose können wir einpacken, wie können wir uns möglichst praktisch ausstatten. Das ist staubig dort, das ist schmutzig dort. Und Mr. Hamid steht jeden Tag mit Hemd und gebügelter Hose vor uns. Und wir haben gesagt, wir können diesen Herrn nicht Hamid nennen, sondern Mr. Hamid. Genau. Und er steht dann auch da und er ist zurückgekehrt in seine Herkunftsregion und will dort den Kindergarten aufbauen. Und es sind einfach Geschichten, die berühren mich. Die berühren mich, dass die Menschen so lange dabei geblieben sind. Und es berührt mich, dass diese Menschen so lange in diesen Zelten lebten oder immer noch leben. Und fast wie eine Freundschaft auch entstanden ist, obwohl diese Realitäten so unglaublich unterschiedlich sind von uns beiden. Genau, das hat mich dazu bewegt zu sagen, ja, ich glaube, ich habe eine berührende Geschichte zu erzählen. Eben die Begegnung mit diesen Menschen dort.
Raphael, das ist sehr berührend auf jeden Fall beim Zuhören. Ich danke dir vielmals für diese Geschichten.
Gerne.
Alles Gute dir und auch für eure Arbeit dort vor Ort.
Dankeschön. Danke, Tim.
Ciao.
Tschüss.